Asis Ains Uwes Indonesia Secait Oda Aachen Ur Utesi
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 3325 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 16. November 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Utun, Nunu Nursia, Setiorini, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident wird an dem APEC-Gipfeltreffen in Papua Neuguinea teilnehmen. Bilaterales Treffen zwischen Indonesien und Japan. Die Vereinten Nationen schätzen die Fortschritte der Menschenrechte in Indonesien. Südkoreanischer Präsident begrüßt Vorschlag Indonesiens zur Einladung Nordkoreas. Die Länder im indopazifischen Gebiet sollten die maritime Zusammenarbeit stärken. Dreijährige Dauer für Erarbeitung einer Konfliktlösung im südchinesischen Meer. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo wird am 17. und 18. November 2018 in Port Moresby, Papua Neuguinea, dem APEC-Gipfeltreffen beiwohnen. Der indonesische Botschafter in Port Moresby, Ronald Manik, teilte am Donnerstag, den 15. November 2018, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass Präsident Joko Widodo nach dem Arbeitsbesuch in Merauke am Samstag, den 17. November 2018 in Port Moresby ankommen werde. Inzwischen erklärte der Sprecher des regionalen Militärkommandos Kodam 17 Cendrawasih Infanterie Oberstleutnant Dax Sianturi, dass der Präsident und seine Gefolge am Freitag, den 16. November, in Merauke angekommen sind. In Merauke weihte Präsident das Zeitkapsel-Denkmal ein. Das Zeitkapsel-Denkmal wurde seit Juli 2017 gebaut. Die Baukosten dieses Denkmals sind 6,2 Millionen US-Dollar. Außerdem besichtigte Präsident die Straße in das Grenzgebiet zwischen Indonesien und Papua Neuguinea, die ein Teil der Straße Trans-Papua ist, und den Bau eines grenzüberschreitenden Posten in Sota. Die Wirtschaftszusammenarbeit war das Hauptthema von dem bilateralen Treffen zwischen dem Präsidenten Joko Widodo und dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe, das am Donnerstag, den 15. November 2018 in Suntec Convention Center in Singapur stattfand. Die beiden Stadtoberhäupter erörterten auch das U-Bahn-Bauprojekt in Jakarta, genannt MRT, das von Japan gebaut wird. Die erste Phase von dem U-Bahn-Bauprojekt oder MRT wird im März 2019 fertig sein. die Grundsteinlegung der zweiten Phase wird nicht so lange nach dem Ende des ersten Stufe durchgeführt werden. Bei dem 30-Minuten-Treffen nahm Präsident Joko Widodo den Rücksicht auf die japanische Zertifizierung im Palmölindustriebereich. Präsident sagte, wir haben das nachhaltige Palmölsystem Indonesiens, ISPO, angewandt. Indonesien hoffe, dass Japan das ISPO-Zertifikat akzeptieren und verstärken könne. Außerdem brachte Präsident Joko Widodo seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die japanische Regierung bei den Verhandlungen über den umfassenden indonesisch-japanischen Wirtschaftspartnerschaftsvertrag IJEPA und die regionale umfassenden Wirtschaftspartnerschaft RCEP Indonesien die Flexibilität geben könne. Man kann damit die Verhandlungen demnächst erledigen. Zuletzt sagte Präsident Joko Widodo, dass Zusammenarbeitspotenzial zwischen Indonesien und Japan in Zukunft sehr breit offen sei. Die Hochkommissarin für die Menschenrechte in den Vereinten Nationen, Michelle Bachelet, traf sich mit dem ständigen Gesandten Indonesiens in Genf, Hasan Kleib. Bei dem Treffen teilte Michelle Bachelet, ihm ihre Wertschätzung auf die Fortschritte der Menschenrechte in Indonesien mit. In ihrer Presseerklärung, die am Donnerstag, den 15. November 2018, von der indonesischen Nachrichtenagentur Antara empfangen wurde, sagte Bachelet, dass die indonesische Regierung einige positive Maßnahmen im Menschenrechtsbereich wie das Recht auf Boden, das Umweltrecht, die Auswirkungen des Klimawandels gegen die Menschenrechte und die Revision des Strafgesetzbuchs getroffen habe. Wegen der Vielfalt der Volksthemen, der Kultur und der Religionen sowie der breiten geografischen Lage ist es deshalb nicht einfach, Indonesien zu bewirtschaften. Indonesien kann aber der Welt die Identität als ein tolerantes Volk zeigen. Trotz der Vielfalt kann das indonesische Volk miteinander in Harmonie leben. Bachelet lobt deshalb Indonesien und unterstützt die Maßnahmen der indonesischen Regierung, um die Aufrechterhaltung der Menschenrechte in Indonesien zu fördern. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in begrüßt den Vorschlag des indonesischen Präsidenten, den nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong-un zur Gedenkfeier der 30-jährigen Zusammenarbeit der ASEAN in Südkorea 2019 einzuladen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte am Donnerstag, den 15. November 2018, während der 33. ASEAN-Gipfelkonferenz in Singapur, dass dieser Vorschlag von Präsident Joko Widodo bei der 20. ASEAN-Südkorea-Gipfelkonferenz geäußert worden sei. Er habe auch die Unterstützung für den Frieden Süd- und Nordkoreas angeboten. Nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte Retno Marsudi, dass die Anwesenheit Nordkoreas und Südkoreas bei der ASEAN eine stärkere Involvierung dieser in den Friedensbemühungen auf dem Gebiet der Halbinsel Koreas zeige. Die maritime Zusammenarbeit sollte intensiviert werden, um die maritime Sicherheit zu befestigen. Dies diene dazu, das Wirtschaftswachstum, den Frieden und die Stabilität in der Region zu stärken. Das sagte der indonesische Präsident Joko Widodo am 15. November 2018 beim informellen ASEAN-Indien Breakfast Summit in Suntec Convention Center in Singapur. Bei der Meldung der Nationalen Rundfunk- und Nachrichtenagentur sagte Präsident Joko Widodo, Indonesien, die ASEAN und Indien hätten eine gemeinsame Vision über die maritime Zusammenarbeit, indem sie die Stärkung der Investition und des Handels in den Vordergrund stellen, die Meeresbodensätze pflegen und die maritime Sicherheit stärken wollten. Der Präsident zeigt sich optimistisch, dass diese Vision realisiert werden könnte, wenn alle Seiten im Indo-Pazifik-Gebiet die maritime Zusammenarbeit, die Konnektivität, die nachhaltige Entwicklung und nicht die Konkurrenz in den Vordergrund stellen würden. betonte di maritime Zusammenarbeit sei der Hauptschlüssel der ASEAN-Indien Partnerschaft. Die Führer der ASEAN-Mitgliedsländer und China hoffen, dass der Konflikt im südchinesischen Meer durch einen Verhaltenskodex in 3 Jahren gelöst werde. Die Außenministerin Retno Marsudi sagte am Mittwoch, den 14. November 2018 bei der Pressekonferenz in Singapur, dass diese Hoffnung existiere, wenn sich die 10 Führer der ASEAN-Mitgliedsländer, China und der ASEAN-Generalsekretär sich bei der 21. Gipfelkonferenz ASEAN-China in Singapur treffen. Seit Jahren führten die Parteien im Konflikt des südchinesischen Meeres einen Dialog durch, um eine Verschärfung der Situation zu verhindern. Laut Retno Marsudi sei eine Vereinbarung eine signifikante Entwicklung zur Lösung des Konfliktes. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.637,73 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.599,02 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.702 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 95%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, unser Kommentar behandelt heute das Thema die ASEAN-Gipfelkonferenz und die Lösung des Konflikts im südchinesischen Meer, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, das 33. ASEAN-Gipfelstreffen wurde gerade in Singapur veranstaltet. Außer des ASEAN-Gipfelstreffens fanden auch einige Foren im Rahmen der ASEAN-Initiative, nämlich der ASEAN Plus One, der ASEAN Plus Three, der Ostasien-Gipfel, das ASEAN-Regionalforum und das Treffen der ASEAN-Verteidigungsminister statt. Einige wichtige Themen bei den Foren waren das Rohingya-Problem, den Handelsprotekt, Zionismus, der Indo-Pazifik und auch das südchinesische Meer. Eines der dabei detaillierten erörterten Themen war die Lösung des Konfliktes im südchinesischen Meer. Nach der langen Zeit haben die in dem Konflikt betreffenden Länder noch keine Vereinbarung erreicht. Schließlich stimmten die ASEAN-Mitgliedstaaten beim 20. ASEAN-Treffen mit China dem Verhandelskodex oder Codex of Conduct zu, Verhandlungen über das Verhaltenskodex anzufangen, obwohl sie noch nie entschieden haben, wann die Verhandlungen begonnen wird. Die Reaktion auf die Vereinbarung ist sehr positiv, da die Hoffnung für das Ende des Konfliktes im südchinesischen Meer bald realisiert werden kann. Dies entstand vom Ergebnis des ASEAN-Treffens mit China. ASEAN ist eine der Regionen der Welt mit dem positiven Wirtschaftswachstum. Die anderen Regionen haben das langsame Wirtschaftswachstum. Wenn politische Unsicherheitsfragen den ASEAN beeinträchtigen würde, könnte es direkten Einfluss auf das Wirtschaftswachstum in dieser Region haben. Aber ASEAN kann nicht allein stehen. Einer der wichtigsten ASEAN-Partner ist China. Die Störung in der Beziehung zu China kann das Wirtschaftswachstum behindern, wie zum Beispiel der Konflikt mit China über das südchinesische Meer. Einer der Schlüssel für den ASEAN-Erfolg wurde von dem indischen Wissenschaftler Amitabh Acharya geäußert. Er sagte, es gebe keine Identität ohne Institution und keine Institution, die ohne Identität lange steht. Deshalb hatte Seattle einen Misserfolg und ASEAN hat Erfolg gehabt. ASEAN mit der Zusammengehörigkeit und der Solidarität seiner Mitglieder versuchen, das Problem des südchinesischen Meeres zu lösen und nach der besten Lösung zu suchen. China hat sogar die Zeit von etwa 3 Jahren festgelegt, um den Verhaltenskodex zur Lösung des Konfliktes im südchinesischen Meeres vereinbaren zu können. Diese Vereinbarung ist einer der Fortschritte für die Lösung des Problems im südchinesischen Meer. Dies ist ein Beweis, dass ASEAN sein Problem direkt und ohne Einmischung anderer Seiten lösen könne. liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 16. November statt. Wir beginnen mit dem 16. November 1904, John Fleming Ervan Vakum Dioda. John Ambrose Fleming wurde auf der University College School in London und dem University College London ausgebildet. Er arbeitete als Dozent an verschiedenen Universitäten, darunter die Universität Cambridge, die Universität Nottingham und das University College London. Im Jahre 1892 legte er der Institution of Electrical Engineers in London eine wichtige Arbeit zur Theorie des Transformators vor. Am 16. November 1904 beantragte Fleming in England ein Patent mit dem Titel Improvements in Instrument for Detecting and Measuring Alternating Electric Currents, in dem er einen Zwei-Elektroden-Funkgleichrichter beschrieb. Auf der Suche nach einem besseren Detektor für Radiowellen hatte er entdeckt, dass der Edison-Effekt zur Detektion von Signalen genutzt werden konnte. Er selbst nannte seine Erfindung Oscillation Valve, in Deutsch Schwingungsventil. Seine Erfindung war auch unter den Namen Kenotron, Elektronenventil, Vakuumdiode, Elektronenrohre oder Flemingventil bekannt. Vielfach wird diese Erfindung als der Anfang des Elektronik-Zeitalters betrachtet. Wir kommen zum 16. November 1946. Vincent Joseph Schaeffer war ein amerikanischer Chemiker und Meteorologe. Als Mitarbeiter eines Forschungslabors von General Electric führte er Experimente durch, um künstlich Schneefall zu erzeugen. Dies gelang ihm mit Hilfe von Irving Langmuir, eines US-amerikanischen Chemiker und Physiker, am 16. November 1946 durch eine Injektion von Trockeneis in unterkühlte Wolken. Diese Wetterbeeinflussung ist aber schwierig zu implementieren, weil die Kosten der Produktion sehr hoch sind. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 16. November 2002, dem Ausbruch der SARS-Pandemie. Als SARS-Pandemie 2002-2003 wird das erste gleich weltweite Auftreten des vom SARS-assoziierten Coronavirus hervorgerufen, schweren akuten Atemwegsyndroms oder SARS bezeichnet, das im November 2002 begann. Von Südchina ausgehend verbreitete sie sich binnen weniger Wochen über nahezu alle Kontinente und forderte innerhalb eines halben Jahres knapp 1000 Menschenleben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO unterschied zwischen Staaten, die denen lokale Infektionsketten bestanden, das heißt Neuansteckungen auftraten, und Ländern, in denen die Erkrankung nur bei Reisenden auftrat, die sich in den Ländern der ersten Kategorie infiziert hatten. Über den Ausgangspunkt der SARS-Pandemie herrscht nach wie vor keine absolute Sicherheit. Die WHO geht allerdings davon aus, dass sie am 16. November 2002 ausbrach. Der erste Erkrankte war demnach ein Bauer aus der Stadt Fosan in der Provinz Guangdong, dessen Leiden von den örtlichen Ärzten als atypische Lungenentzündung klassifiziert wurde. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das war Vergangenheit und Gegenwart. Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Indonesien und Chile wollen verstärkt im Handel und maritimen Bereich zusammenarbeiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo traf sich während des 33. ASEAN-Gipfels in Singapur zu einem bilateralen Treffen mit dem chilenischen Präsidenten Sebastian Pinera. Dabei stimmten die beiden Staatschefs darin überein, die Zusammenarbeit im maritimen Bereich und im Handel zu stärken. Nach der Meldung des stellvertretenden Leiters der Abteilung für Protokoll, Presse und Medien des Präsidentensekretariats bei Mahmudin am Mittwoch, den 14. November, sei der Handel zwischen Indonesien und Chile in den letzten 7 Jahren um 22% gestiegen und erziele gegenwärtig 278 Millionen US-Dollar. Diese Summe sei noch niedrig im Vergleich zum Potenzial der beiden Länder. Im Bereich des Handels sei Chile der drittgrößte Partner Indonesiens auf dem südamerikanischen Kontinent. Präsident Joko Widodo wiederum meinte, durch das umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen CEPA zwischen Indonesien und Chile könne der Handel signifikant gesteigert werden. Laut Joko Widodo betrete Indonesien zurzeit die Endphase der Ratifizierung des CEPA-Abkommens für Handel mit Waren, Trade in Goods. Joko Widodo gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass dieses Abkommen Anfang nächsten Jahres umgesetzt werden könne. Joko Widodo erklärte weiter, Indonesien sei bereit, das Handels- und Investitionsabkommen zwischen Indonesien und Chile zu erweitern. Die beiden Staatschefs erörterten auch die maritime Zusammenarbeit, da beide Indonesien und Chile ähnliche Probleme mit Küstengewässern hätten. Chile war der Gastgeber der Konferenz Unser Ozean OOC im Jahre 2015. Indonesien organisierte im Oktober dieses Jahres diese Konferenz. Diese Konferenz ergab 305 Verpflichtungen und eine finanzielle Zusage in Höhe von 10,7 Milliarden US-Dollar. Indonesien und Chile wollen in verschiedenen Bereichen kooperieren, wie unter anderem in der Bekämpfung des marinen Plastikmülls und in einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Küstengewässer. Laut Joko Widodo verpflichtet sich Indonesien, die Plastikmüllverschmutzung der angegrenzten Meere bis 2025 um 7% zu reduzieren. Indonesien könne mit Chile in diesem Bereich zusammenarbeiten, da Chile ein Programm verabschiedete, der bis 2020 die lokalen Unternehmer dazu anleitet, keine Plastiktüten mir zu verwenden. Joko Widodo gab auch seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Zusammenarbeit in der Fischerei und in der Fischzucht in absehbarer Zeit umgesetzt werden könne. Dieser Vertrag wurde während der OOC-Konferenz 2018 ratifiziert. Die beiden Staatschefs stimmten auch darin überein, gemeinsam über eine Möglichkeit nachzudenken, den verheerenden Impact von Naturkatastrophen abzumildern. Indonesien unterstützt auch die chilenische Führung in der asiatisch-pazifischen Wirtschaftszusammenarbeit APEC 2019. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reise Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, eine Reise nach Banyuwangi aus Java zu machen, um die Tradition Mantu Kucing kennenzulernen. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream von news.it/German hören. Liebe Zuhörer, für die Landwirte ist das Wasser sehr wichtig. Eine geringe Wasserversorgung bedeutet Missernten. Daher ist die Ankunft des Regens als eine der Naturwasserquellen für die Landwirte sehr wichtig. Wenn der Regen lange nicht kommt, suchen die Landwirte andere Wasserquellen. Die Bevölkerung in einigen indonesischen Gegenden übt jedoch ein Ritual aus, um den Regen zum Kommen einzuladen. Beispielsweise feiert die Bevölkerung des Dorfes Grajakan im Amtsbezirk Purwoharjo Banyuwangi Mantu Kucing dazu eine Hochzeitszeremonie von zwei Katzen. Liebe Zuhörer, diese Tradition wird seit den 1930er Jahren ausgeübt, als das Dorf Curahjati unter einer langen Trockenzeit litt. Die dortige Bevölkerung hatte islamische Gebete und den sogenannten Tiban, eine Beschwörung zum Ankommen, durchgeführt. Der Regen kam aber nicht. Schließlich besuchte laut den Erzählungen der Dorfbewohner der Geist der dörflichen Wasserquelle Mbah Umbulsari den Dorfleiter Mbah Wono Samudro. Man glaubt, bei diesem Treffen riet Mbah Umbulsari dem Dorfleiter, dass das Ritual Mantu Kucing auszuüben. Man glaubte, dass Katzen eine enge Beziehung mit dem Regen hätten, wenn man sie baden würde, auch der Regen käme. Seitdem wird jährlich eine Katzenhochzeit gefeiert. Liebe Zuhörer, die Tradition Mantu Kucing wird an einem Freitag im November ausgeübt. Sie beginnt um 9 Uhr morgens und die Bevölkerung trifft sich dazu im Haus des Dorfleiters. Zwei Katzen, die verheiratet werden sollen, werden kosmetisch wie ein Brautpaar verschönert. Danach werden Weibchen und Männchen in einem Umzug zur Wasserquelle Umbul getragen, von der man glaubt, dass sie heilig ist. Der Umzug wird von lokaler Kunst begleitet. Wenn er diese Wasserquelle erreicht hat, beginnt man den Prozess des Mantu Kucing. Dabei verbrennt man Weihrauch, der Dorfleiter zerbricht dann eine Erdnuss mit einem Flusstein. Anschließend werden die beiden Katzen in die Umwohlwasserquelle eingetaucht. Danach tummelt sich die Bevölkerung in dem Wasser, was nach ihrer Meinung Gnade bringt. Das Ritual wird mit einem gemeinsamen Essen im Umkreis der Umwohlwasserquelle geschlossen. Liebe Zuhörer, die Kater für diese Tradition muss schwarz sein und die Katze bräunlich. Er wird Salem genannt und sie Rahayu. Die Verbindung der beiden Wörter Slamet und Rahayu ergibt den Namen eines Gebets, was die dortige Bevölkerung für ihre Sicherheit betet. Für die Hochzeitszeremonie nehmen sie keine besonderen Katzen, aber sie müssen aus dem Norden und Süden des Dorfes kommen. Mantu Kucing ist eine vererbte Tradition und dient nicht nur dazu, um Regen zu bieten, sondern auch die Sicherheit für die Landwirte zu gewährleisten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Songsterprogramm Wunderbares Indonesien zum Thema die Mantu Kucing Tradition. Auf Wiederhören.
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Indem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen informieren. Heute berichten wir über UGM-Studenten gewonnen Grünen Business Design Wettbewerb in Seoul. Auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Hörerinnen und Hörer, der Student der Gajah Mada Universität UGM gewann Greenpreneur Competition 2018. Das am 9/16 Oktober bis 2. November 2018 von dem Global Green Growth Institute in Seoul, Südkorea gehalten wurde. Dan von Studenten gelang es einen Further Prize von $5,000 zu erhalten. Nach der Präsentation ihres umweltfreundlichen Geschäftsdesign bei Global Green Growth Institute Funktionären. Neben dem indonesischen Team kamen weitere Team aus Uganda, Kamboja und Maroko. Dan wurde Team Vertreter nach Korea eingeladen, ihre Geschäftsideen für Global Green Growth Institute Funktionären zu präsentieren. Johannes Susanto, eines der Teammitglieder, sagte, dass von den insgesamt angemeldeten Teilnehmern es 10 Finalisten ausgewählt und 4 von ihnen eingeladen wurden, geschäftliche Präsentationen in Seoul zu machen. In diesem Wettbewerb entwarf das UGM-Team die Produktion von organischen Pestiziden. Der Gesamtplanen wurde von Johannes mit Jonathan Ken Soresen, Muhammad Hafiz Mahdi, Albertus Alpero Tangkilisan, Natali Gupita, Abi Rama, und dem Supervisor Wiratmi Buhijanto Ersta. Sie bringen einen Gesamtplan über die Produktion von organischen Pestiziden mit. Die Regis tersin als gewöhnliche Pestizide. Das Rohmaterial für Pestiziden wird aus Destillaten gewonnen, die nicht mehr verwendet werden. neben dem Erwerb von geringem Unternehmenskapital erhielten die Teilnehmer in diesem Wettbewerb die Möglichkeit, verschiedene Strategien zur Entwicklung ihres Geschäfts durch Mentoring-Aktivitäten von Experten zu lernen, die von Global Green Growth Institute ausgewählt wurde. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser umweltfreundliche Business Design Wettbewerb ist etwas anders, da es Jen Ohan Mentoring gibt. Dieses Global Green Growth Institute Mentoring vermittelt Wissen über die Vermarktung und Gründung eines Unternehmens, und jede Woche gibt es auch Aufträge, die abgeholt werden müssen. Diese Aufgabe erfolgt in Form von Marktumfragen, Finanzplanung und Analyse der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Mit dem Wissen und dem Kapital dieses Wettbewerb bereiten die Studenten verschiedene Schritte vor, ein Geschäft zu gründen und auszubauen, das wirtschaftliche Vorteile bietet und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit positiv beeinflusst. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Rockslieder aus der Provinz Riau vorstellen. So bleiben Sie bei uns der Stimulations RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz oder über Livestream voinews.id/human hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Dendang Nelayan, das von Tengku Zakir gesungen wird. Gute Unterhaltung. Das war ein Lied mit dem Titel Dendang Nelayan, das von Tengku Zakir gesungen wurde. Das Lied, das von Arifin komponiert wurde, beschreibt das tägliche Leben von Fischern, die auf der See nach Lebensunterhalt suchen. Sie riskieren ihr Leben für die Unterstützung ihrer Familien. Gebet und Hoffnung werden dem Gott angeboten, um viele Fische zu bekommen. So hoffen die Fischer auf Gebet von Familien, damit sie sicher zurückkommen und sich wieder versammeln können. Es ist ein Lied mit malaysischem Rhythmus und Musik. Wie in der malaysischen typischen Musik gibt es immer eine moralische Botschaft, die in Lyrik übermittelt wird, einschließlich des Lieds mit dem Titel Denang Nelayan. Hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Palalawan, das von Maharani gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Thank you.
Das war das Lied mit dem Titel Pelalawan von Maharani. Wie sein Titel erzählt das Lied, das von Tengku Asmun Zafar komponiert wurde, über die Region Pelalawan, eine der Regenschaften in der Provinz Riau. In dem Lied wird beschrieben, wie die Liebe der Menschen in ihrer Heimat Pelalawan. Das Lied erzählt auch über die Schönheit von Pelalawan, die durch den Sonnenkampar-Fluss, der sich Cumer windet, geteilt wird. Das fruchtbare Land und seine Rheinkultur sind noch erhalten. Durch seine Lyrik lädt der Komponist des Lieds auch junge Leute ein, die sich außerhalb der Region aufhalten, nach Hause zu kommen und das Land gemeinsam aufzubauen. Liebe Zuhörer, Malayaner von Riau gehören zu Malayanern im Archipel. Sie sind auf verschiedene Regionen in Riau verteilt, darunter auch in Pelalawan. All dies wurde in der Vergangenheit Teil der Macht des Malaysian Königreichs Riau. Liebe Zuhörer, hören Sie nun zwei weitere Volkslieder aus Riau mit dem Titel Katulistiwa oder Ekwator, gesungen von Tengku Zakir, und Alam Sejati, die echte Natur, gesungen von Maharani. Auf Wiederhören.
aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz über Livestream in www.boynews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle
3325 kHz hören.
Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 44, Jakarta, oder PO Box 1157, Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.